Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen. Also, wenn wir hier über Klimaschutz und den Schutz unserer Erde sprechen, vergessen wir manchmal, dass über 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind. Vielleicht liegt das daran, dass wir Menschen eben nicht im Wasser leben. Vielleicht tangiert uns daher der Schutz der Meere nicht so sehr wie der Klimaschutz an Land. Obwohl man sich ein bisschen wundert, dass die Weltmeere, vor allen Dingen die Tiefsee, weniger gut erforscht sind als das Weltall. Also lieber hoch hinaus als tief hinab. Dabei spielt das Wasser eine ganz wichtige Rolle für uns Menschen, vor allen Dingen für diejenigen, die am Wasser leben und für die eine intakte Unterwasserwelt die Existenzgrundlage ist. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat daher schon vor 7 Jahren einen 10-Punkte-Aktionsplan für Meeresschutz und nachhaltige Fischerei entwickelt. Und Punkt 1 lautet, mehr und besser verwaltete Meeresschutzgebiete schaffen. Um dieses Ziel umsetzen zu können, hat die KfW-Entwicklungsbank und das BMZ dann 2016 den Blue Action Fund ins Leben gerufen. Das ist eine Stiftung, die dafür sorgen soll, dass Naturschutzprojekte in Meeresschutzgebieten realisiert werden können. Und Geschäftsführer ist Markus Knigge und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Hallo, Herr Knigge.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Knigge, wir sehen ja immer wieder Bilder von zugemüllten Meeren, von Fischen und Schildkröten, die sich in Plastiktüten verfangen haben oder von grauen Korallenriffen. Wie dramatisch ist denn die Lage unserer Ozeane tatsächlich?
Na, den Meeren geht es natürlich nicht besonders gut, das kann man schon sagen. Sie haben das ja selber auch angesprochen. Das sind ganz verschiedene Probleme, die dort vorkommen und Einflüsse, die darauf eingehen, ob das jetzt Hitzewellen sind, ob das Verschmutzung ist, Versauerung, gibt es ganz viele Punkte. Was eigentlich immer wieder interessant ist, ist, dass wenn man das Meer in Ruhe lässt an einzelnen Stellen, dass es eben doch auch eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Meer sich dann wieder erholt. Und da kommt man natürlich zu Schutzgebieten und ähnlichen Gedanken, dass eben Fischbestände und auch Habitate sich häufig doch schneller erholen können und man das natürlich gerne sehen würde.
Das heißt, wir haben auch eine Hoffnung, dass es nicht ganz so dramatisch auch ist, dass es unwiderruflich zerstört ist sozusagen. Ich habe gelesen, die Bezeichnung Ozean stammt von dem altgriechischen Wort Okeanos und das bedeutet der das Land umschließende Weltstrom. Das fand ich irgendwie ein schönes Bild. Wieso ist es Ihrer Meinung nach wichtig, diesen Weltstrom zu schützen? Welche Bedeutung haben die Ozeane für das ökologische Gleichgewicht?
Ja, für das ökologische Gleichgewicht sind die Meere gar nicht wegzudenken. Das ist ja als allererstes der größte Klimastabilisator, den wir überhaupt haben. Sie haben es ja angesprochen mit 70% der Oberfläche. Man vergisst dann manchmal, dass die durchschnittliche Tiefe der Meere 3,7 Kilometer ist. Das heißt, das ist überhaupt der größte Raum, den es gibt, auch den größten Lebensraum auf der Erde. Mhm. Und das hat natürlich eine wahnsinnig große stabilisierende Wirkung fürs Klima. Also ohne die Meere, die das meiste CO2 absorbieren, die auch Hitzetemperaturen von einem Platz zum anderen bringen, sozusagen durch ihre verschiedenen Strömungen. Golfstrom kennt ja jeder in Europa, hat natürlich undenkbar starke Folgen. Und deswegen würde ich bei allem Respekt vor Ihrer Anmoderation auch immer sagen, ja, man denkt zwar mehr an die Küstenbewohner, aber das Leben auf der Erde ist eben ohne die Meere überhaupt nicht vorstellbar. Mhm. Und natürlich hat das Meer auch andere Funktionen. Man denkt natürlich meistens so an Fischerei und man denkt an die Schifffahrt. Also ich selber komme aus Hamburg, da sieht man natürlich so die Containerschiffe vor Augen oder vielleicht an seinen letzten Strand, also eher an so Erholungsfunktionen. Aber es kommen natürlich auch Bergbauabgebiete, es kommt Energie, es kommt biologische Vielfalt, da kommen eben ganz viele Dinge heraus. Ein Beispiel, was häufig zitiert wird, ist einfach, jeder zweite Atemzug wird im Meer produziert. Das ist eigentlich ganz nett, dann kann man, wenn man so einatmet, ausatmet, kann man bei jedem zweiten einmal Danke ans Meer sagen.
Okay, vielen Dank. Aber Sie hatten gerade meine Anmoderation angesprochen. Ich habe aber ja auch gesagt, dass vielen Menschen es schon an Bewusstsein für den Schutz der Meere fehlt. Oder zumindest habe ich das Gefühl, also der Weltraum gilt als besser erforscht als die Tiefsee. Wie können Sie sich das erklären?
Na, ich denke schon, dass es daran liegt, dass man natürlich das Meer hauptsächlich vom Ufer aus betrachtet. Mhm. Ja, ich meine, die meisten sind ja nicht jetzt über den Atlantik gefahren in unserer Generation. Und wenn man im Flugzeug sitzt eventuell und rüberfliegt sozusagen, dann wird einem vielleicht ein bisschen bewusst, wie groß das eigentlich ist sozusagen. Natürlich hat man diese, glaube ich schon, dass es eine kulturelle Sicht darauf ist, dass es eine unendliche Weite ist, die da irgendwie so einfach auch da ist und gegeben ist. Und in langen Zeiten hat man ja auch gedacht, man könnte so viel fischen, wie man will. Man kann gar nicht überfischen. Oder hat eben das Meer auch wirklich absichtlich als Müllhalde benutzt. Also wenn man an so Dünnsäureverklappung oder auch Verklappung von Atommüll in die Nordsee und in die Meere denkt, das ist ja gar nicht so lange her.
So aus dem Auge, aus dem Sinn, und so ein bisschen, ne?
Genau, das ist einfach sehr groß. Und ich glaube, dass man damit auch so ein bisschen den Nutzen der Meere ja eben so ein bisschen reduziert. Wie gesagt, ich glaube, die meisten denken eben wirklich, wenn sie an Meere denken, an ihren Strandurlaub und an die Fischerei, und die anderen Dinge kommen ein bisschen kurz vielleicht.
Absolut. Ich finde, man müsste so den Menschen die Faszination und für das Meer und das Leben unter Wasser auch noch mehr vermitteln. Ich habe vor kurzem mit einer Meeresforscherin gesprochen, die hat mir erzählt, es gibt Grönlandhaie, die werden 500 Jahre alt, oder Schwämme in der Tiefsee sind bis zu 17.000 Jahre alt. Also ich meine, das ist viermal älter als die Pyramiden. Aber irgendwie interessiert das keinen?
Weiß ich nicht. Also so Meeresdokumentarfilme, die gehen dann ja wieder ganz gut. Ne? Also da werden dann alle zugucken und sind da ganz begeistert. Oder ehrlich gesagt, auch wenn man in den Spielzeugladen geht, voll mit Meeresgetier.
Ja, stimmt.
Also der Orca-Wal und die Seesterne, die sind da eigentlich ganz präsent. Also ich glaube, die sind präsenter als manchmal die Eulen und die Eichhörnchen. So.
Ja.
Aber es ist ein bisschen, klar, man muss natürlich auch den Kopf unter Wasser stecken sozusagen. Ich finde, das ist schwierig. Ich würde mich da auch gar nicht, also beschweren sowieso nicht. Ich glaube, gibt es ein wachsendes Verständnis für die Rolle der Meere. Ich glaube auch, zum Teil ist das natürlich der Tatsache geschuldet, dass es auch mehr Nutzungskonflikte gibt. Also dass man eben merkt, dass auch der Meeresraum begrenzt ist und auch in den küstennäheren Gewässern eben man doch anfängt auch zu merken, ja, wollen wir eben Naturschutzgebiet haben oder wollen wir eben Offshore-Wind hinstellen? Wie wollen wir das machen? Und damit kommen natürlich auch diese Fragen, die man sich an Land natürlich sehr viel früher schon gestellt hat. Wie wollen wir eigentlich mit dem Meer umgehen? Was fasziniert uns daran? Was wollen wir bewahren? Was wollen wir vielleicht auch ändern? Wie wollen wir es nutzen? Diese Fragen werden eben in den letzten 20 Jahren sehr viel stärker diskutiert, als das im letzten Jahrhundert der Fall war. Und da sind natürlich beides Risiken, dass eben natürlich ein stärkerer Nutzungsdruck da ist, aber auch Chancen, weil eben mehr Personen doch auch involviert sind in diese Diskussion und mehr geguckt wird, wie wollen wir eigentlich mit unseren Meeren umgehen.
Es haben jetzt auch am 19. Juni die Vereinten Nationen sich auf ein Meeresschutzabkommen geeinigt. Das gilt als historisch. Ich glaube, die haben über 15 Jahre verhandelt. Da geht es vor allen Dingen um den Schutz der Hochmeere. Die sind ja weitestgehend rechtsfreier Raum. Und die Teilnehmer dieser Verabschiedung, die sollen gejubelt haben. Würden Sie in den Jubel mit einstimmen, Herr Knigge?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein ganz großer Erfolg für die internationale Staatengemeinschaft. Es gab natürlich vorher auch schon das sogenannte UNCLOS, das Meeresabkommen für die UN. Das ist ein Unterabkommen, was aber ganz wichtig war, um eben bestimmte Dinge in der Hochsee zu regeln. So, und das ist jetzt erstmal nur der Text vereinbart, also es muss auch ratifiziert werden. Das sind natürlich alles lange Prozesse und es ist natürlich auch erstmal nur ein Papier, das weiß man. Aber es ist das erste Mal, dass ein klarer Prozess, auf den man sich geeinigt hat, um eben auch Meeresschutzgebiete auf der Hochsee auszuweisen. Und im Dezember hat sich die Staatengemeinschaft eben auch auf das Ziel geeinigt, in Montreal 30% des Landes und aber auch 30% der Meere unter Schutz zu stellen. Und dieses Ziel kann man natürlich nur erreichen, wenn man eben nicht sich nur auf bestimmte Bereiche des Meeres begrenzt, sondern eben alle. Und das Meer ist ja, das ist zwar dann sonst nicht sozusagen völlig gesetzlos, aber im Meer ist es immer ein bisschen schwieriger auch zu sagen, wem gehört eigentlich was, wer darf was. Das ist auch in den küstennahen Gewässern so, ne? Also in Anführungsstrichen, wer darf fischen, ne? Wem gehört der Fisch?
Gehört das nicht also den Anrainerstaaten sozusagen, so 200 Kilometer?
Ja, ja, genau. Aber trotzdem gehört es der Fischer, gehört es dem Fischer oder nicht? Und die Anrainer dürfen auch nicht alles wegfischen, wenn der Fisch nur durchschwimmt. Da muss man sich dann auch mit den anderen Staaten so ein bisschen einigen. Mhm. Also das sind nicht so triviale Fragen, sage ich mal, wie auf dem Land. Ne?
Mhm. Genau. Jetzt haben Sie ja Überfischung schon ein paar Mal angesprochen. Das ist ein ganz großes Problem, weil ja, ich glaube, 2/3 der Fischbestände schon bereits überfischt sind oder zumindest an den Rand der Ausbeutung getrieben wurden. Und jetzt ist es so, dass viele Menschen, die am Meer wohnen, ja vom Fischfang leben. Das ist die Existenzgrundlage. Also gerade im globalen Süden sind sie auf den Fischfang angewiesen, haben keine Alternative. Und ausgerechnet diese Menschen müssen sich einschränken. Das ist ein Dilemma, oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Dilemma. Also Fischerei ist ein ganz schwieriges, komplexes Thema auch, muss man natürlich sagen, weil es einfach völlig verschiedene Arten auch von der Fischerei gibt. Also es gibt natürlich die industriellen Flotten, die zum Teil auch Fischbestände befischen, die sonst vielleicht gar nicht befischt werden würden sozusagen. Mhm. Ja. Es gibt aber auch größere industrielle Flotten, die eben doch auch recht klar in Konkurrenz zur kleinteiligen und handwerklichen Fischerei fischen und sich natürlich schon auch Fragen stellen, wem möchte man da eben einen präferierten Zugang geben? Oder es gibt natürlich auch Fragen des Fischfanggerätes, also ob das selektiv ist, ob es nur die Fische rausholt, die man vielleicht auch wirklich gerne hat, oder was das eben für Auswirkungen auf die Habitate hat. Also das ist immer diese Deep-Sea-Bottom oder Bottom-Trawling, bodenberührendes Fanggerät. Da werden halt wirklich schwere Balken über die Erde gezwungen. In Deutschland ist das natürlich die Krabbenfischerei, aber es gibt auch noch viel größere, die das halt auch machen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wer sollte als erstes fischen, wie soll gefischt werden, wo soll gefischt werden. Und wie gesagt, die Interessensgruppen, die Sie gerade angesprochen haben, also die wahrscheinlich ärmere Bevölkerung in den Küstenregionen des globalen Südens, das sind natürlich die am stärksten darauf angewiesen sind. Also sollte man vielleicht auch erst an anderen Stellschrauben gucken, wo man vielleicht den Druck auf die Fischbestände reduzieren kann.
An der Stelle
das Schöne ist ja, wenn man aufhören würde, ein bisschen zu fischen, könnte man theoretisch zumindest erholen sich ja die Fischbestände und man kann sogar zum Teil danach wieder mehr fischen. Ne? Das ist ja eigentlich das, was so komisch ist, ne? Dass man denkt, hey, wenn wir halt ein besseres Management hätten, dann könnte man halt mehr rausholen. Also ein bisschen vereinfacht gesehen wie ein Bankkonto. Ne? Wenn man immer mehr rausholt als die Zinsen, dann werden halt auch irgendwann die Zinsen geringer. So ist das.
Ja, und am Ende geht es wirklich immer um das richtige Maß, wie in allen Bereichen, gerade im Umweltschutz. Jetzt haben wir aber gerade, glaube ich, auch klar gemacht, dass Meeresschutz und Entwicklungsarbeit in einem engen Zusammenhang stehen. Und jetzt kommt auch mal der Blue Action Fund ins Spiel. Ich habe es eben schon kurz angerissen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was denn ausschlaggebend war, dass Ihre Stiftung 2016 ins Leben gerufen wurde.
Ja, ich glaube, das ist wirklich dieser Wunsch, Meeresschutzgebiete auch auf dem Meer zu fördern oder Schutzgebiete auch auf dem Meer. Im Land ist das ja irgendwo was eher bekannt ist und eher greifbar. Und natürlich insgesamt der Naturschutz auch bei der Entwicklungszusammenarbeit ein großes Thema ist, Biodiversitätserhaltung. Wenn man knappe Ressourcen hat, ist das natürlich nicht immer ein Thema, was ganz oben steht sozusagen. Und dementsprechend ist die Entwicklungszusammenarbeit da schon auch bereit, Unterstützung anzubieten. Und es gibt eben wenig Finanzinstrumente, die sich darauf spezialisiert haben. Und da hat eben das BMZ mit der KfW zusammen wirklich diese Lücke identifiziert. Es ist ein Instrument, was sich auch an Nichtregierungsorganisationen wendet. Das ist die klassische Entwicklungszusammenarbeit, ist häufig eigentlich eher von einem Staat zum anderen, also meinetwegen ist Deutschland eben dem Gesundheitsministerium in Madagaskar sozusagen Unterstützung gibt. In diesem Fall ist es einfach, dass wir Nichtregierungsorganisationen Unterstützung geben, um eben diese Nische zu füllen. Und also, ich glaube, dass das auch bestätigt wurde. Andere Länder sind ja dazugekommen sozusagen. Es schien Bedarf zu geben.
Jetzt Vielleicht können Sie noch mal sagen, worin denn die ganz konkrete Aufgabe des Blue Action Funds besteht. Also die NGOs spielen eine große Rolle. Sie finanzieren dann die Projekte.
Genau, also ich glaube, das Ziel ist eben letztendlich durch die internationale Konvention für die Biodiversitätserhaltung gegeben. Wir wollen eben unterstützen, dass ein Teil der Meere unter Schutz gestellt wird und dann auch effektiv gemanagt wird, damit man nicht so einen Papiertiger da sozusagen hat. Ne? Und dann machen wir regionale öffentliche Ausschreibungen, auf Englisch heißt das Calls for Proposals, wo wir im Prinzip Organisationen anbieten, auffordern, Projektskizzen einzureichen, die wir dann eben bewerten und uns angucken und dann die aussuchen, die aus unserer Sicht am erfolgsversprechendsten sind oder am meisten Resultate bringen für die Biodiversitätserhaltung und treten dann in weitere Diskussionen und hoffentlich dann auch irgendwann eine Förderung ein, wenn man dann das Projekt sozusagen fertig besprochen hat. Ja.
Haben Sie vielleicht so ein Beispielprojekt, Herr Knigge, das Sie selber als besonders toll und erfolgreich einschätzen?
Wir haben natürlich nur tolle Projekte.
Natürlich.
Naja, also selbstverständlich. Also es gibt, ich glaube, die Projekte sind einerseits sind die recht ähnlich. Und gleichzeitig sind die doch wieder alle verschieden sozusagen. Also ähnlich sind die, das hatte ich ja schon gesagt, dass alle Meeresschutzgebiete im Zentrum haben. Und ähnlich sind die auch, dass alle auch zu den Küstengemeinden sozusagen arbeiten. Also es ist ganz klar, dass man so ein Schutzgebiet nur wirklich managen kann, wenn man auch den Rückhalt in der lokalen Bevölkerung hat. Das heißt, unsere Projekte arbeiten immer sowohl mit den Gemeinden, die davon in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, oder die Anrainergemeinden und eben auch zum Schutzgebiet selber sozusagen. Und es gibt da, manche sind sozusagen ganz kleine Schutzgebiete, die sind auch von den Gemeinden selber gemanagt. Zum Beispiel in Mosambik gab es eine neue Gesetzgebung, die das überhaupt zum ersten Mal ermöglichte, dass die Küstengemeinden selber die Verantwortung für ihren kleinen Teil des Meeres sozusagen übernehmen. Da haben wir zum Beispiel eine Organisation unterstützt, die eben mit mehreren Gemeinden gearbeitet hat, um eben zu gucken, ja, wo ist hier eigentlich, wo geht ihr eigentlich fischen? Gibt es nicht vielleicht auch Gebiete, wo die Fische sich fortpflanzen? Sollen wir dort hinten nicht vielleicht eine Ecke wirklich von der Fischerei ganz ausschließen oder zu bestimmten Zeiten eben ausschließen? Wie wollen wir es mit den Fanggeräten machen? Wo wir auch unterstützt haben, dass vielleicht Mangroven nachgepflanzt worden sind, wo sie übergenutzt worden sind eine Zeit lang, dass wir dort eben wirklich mit einzelnen Gemeinden diesen Ansatz unterstützt haben, dass der mit Leben gefüllt wird und implementiert wird.
Wie offen sind eigentlich die Menschen dafür, Herr Knigge? Weil es ist ja schon so, dass sie vielleicht eventuell vorübergehend auch mal etwas weniger in den Bereichen fischen dürfen, wo sie vorher gefischt haben.
Das ist eben genau die Frage. Ich glaube, es sind mehrere Sachen. Häufig ist eben schon die Hoffnung damit verbunden, dass andere Fischereiakteure dann auch in diesen Gewässern nicht mehr fischen. Das muss man, glaube ich, schon anerkennen, dass dann gesagt wird, ja, wir wollen uns mehr um unsere Bestände kümmern, um unsere Gewässer. Aber damit wollen wir eben auch industrielle Fischerei ausschließen. Das ist schon einer der Motivationsgründe. Ich glaube auch, das ist eigentlich total traurig, dass es bei vielen Gemeinden eben doch auch mittlerweile so schlimm ist, dass auch klar ist, so kann es nicht weitergehen. Also ich sage mal, wirklich Personen, die mit dem Moskitonetz fischen, die wollen eigentlich nicht mit dem Moskitonetz fischen. Ja. Das wissen die auch, dass das nicht, da braucht niemand aus dem Norden kommen und denen sagen, das ist eigentlich nicht so gut. Das wissen die. Die haben halt keine Alternative in dem Moment. Und da ist natürlich wichtig, deswegen sage ich auch so wenn ich sage, mit den Küstengemeinden arbeiten, geht es eben nicht nur darum, die dafür zu sensibilisieren und so ein bisschen so, hier ist euer Fisch und so, ich sag mal, technische Hilfe zu geben, sondern wir geben denen auch konkrete Unterstützung, so mit kleineren Krediten oder mit letztendlich auch mit Expertise, um ihre eigenen Wertschöpfungsketten zu verbessern. Also zum Beispiel ganz viel Fisch, bis zu 40% eigentlich, findet nie den Weg in also jetzt zur Theke sozusagen, aber wird auch wirklich weggeschmissen, also findet auch nicht den Weg auf den Teller eigentlich.
Okay. Also nur den Weg in den Tod.
Der findet nur den Weg in den Tod. Das liegt eben zum Beispiel, häufig ist es natürlich eine Frage der Kühlkette, ne? Also dass das eben nicht richtig funktioniert, das ist natürlich, und da kann man natürlich gucken, Versuche machen, wie können wir eigentlich mehr Wertschöpfung aus der gleichen Anzahl Fische rausbekommen. Also ein ganz tolles Projekt in Costa Rica, hat sich eine Frauengruppe gebildet, ich weiß nicht, ob das 10, 20 Frauen sind, die diese Fischhäute erstmal gerben und dann färben und dann eben eine andere Gruppe, die nochmal weiterverarbeitet zu so Schuhen, Handtaschen, Portemonnaies und so weiter. Und das ist einfach nur so ein Beispiel, wo eben eigentlich verschiedene entwicklungspolitische Aspekte so ineinander greifen, ne? Dass man einerseits versucht, natürlich denen zu sagen, vielleicht kriegt er mehr pro Fisch raus, vielleicht auch sogar, dass das Fanggerät selber verändert wird, damit man einen guten Fisch bekommt, der nicht total zerquetscht ist sozusagen. Und dann kriegt man Frauen zusammen, die sich organisieren. Also hat da auch was mit Frauengleichberechtigung geschaffen. Man hat was in der lokalen Wertschöpfung geschaffen und die natürlich zusammenkommen und sich dann auch wieder daraus andere Dinge ergeben können. Das ist immer, wir fordern ja auch nur zeitlich befristete Projekte. Also ich kann da jetzt auch nur vom Stand 3, Jahr 3 sowas sagen oder Jahr 3, 4. Die wirklich spannende Frage ist natürlich immer, was passiert, wenn so ein Projekt zu Ende ist? Ne? Mhm. Ist das nachhaltig? Läuft das weiter? Das ist ein bisschen früh, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber erstmal, wenn man es sieht, gibt es einem ganz große Hoffnung.
Ja, und also wenn das für die Frauen jetzt in diesem Fall natürlich auch Einkommen bedeutet, dann kann man sich schon vorstellen, dass das dann irgendwann Eigeninitiativ auch weiterläuft. Ne? Also die Voraussetzung, um ein Projekt zu fördern, ist, dass es also um den Schutz der Meere geht und um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen an Land.
Das ist so die Und vor allem auch Meeresschutzgebiet. Das ist, glaube ich, der für uns immer das Wichtige. Meeresschutz kann ja, das kann eben alles sein. Also das kann sowohl die Emissionen der Schiffe sein, zum Beispiel Lautstärke im Meer ist ja ein Riesenproblem. Das kann invasive Species sein. Natürlich ist das der Plastikmüll. Das sind aber nicht unsere Themen. Unsere Themen sind eben, das betrifft ja auch das ganze Meer eigentlich sozusagen. Das könnte man auch wieder auf dem Land sagen. Auf dem Land gibt es natürlich auch Politiken, die sich damit beschäftigen, dass bestimmte Substanzen verboten sind, irgendwelche Gifte oder Düngemittel oder sowas. Und gleichzeitig hat man aber auch Gebiete, wo man sagt, hier wollen wir jetzt wirklich mal ernsthaft sozusagen einen stärkeren Schutz machen. Sowohl aus der Erholung, um auch zu wissen, muss man ja auch sagen, wir verlieren ja auch Wissen, wie überhaupt Ökosysteme funktionieren, wenn wir nicht ein paar Ökosysteme halbwegs intakt halten.
Als Blaupause sozusagen.
Genau. Also das ist so Gedanken spielen da eine Rolle. Deswegen sind für uns eben wirklich diese Schutzgebiete ein Projekt. Ich erwähne das manchmal, weil ich habe den Eindruck, dass da manchmal auch so Schutzgebiete, da wissen viele auch gar nicht so ganz, ja, was ist das denn so? In Deutschland kann man immer zum Wattenmeer ganz gut referieren, sozusagen als Referenzpunkt, das Wattenmeer, wobei da ja auch das Wasser weggeht, dann hat man wieder Land. Deswegen verstehen es vielleicht auch alle besser. Ja. Es gibt natürlich dann, erwähne ich mal, wir haben auch ein Projekt in Galapagos. Das ist gerade riesig, wahnsinnig groß vergrößert worden, das Meeresschutzgebiet um Galapagos. Dort sind natürlich viele Finanziers und das ist natürlich auch wirklich so ein Referenzpunkt. Ich glaube, da hat jeder auch so ein bisschen so, ja, Galapagos, da war was, ne, das ist irgendwie wirklich ursprünglich. Da gibt es natürlich Tausende von anderen Gebieten, die auch gar nicht unbedingt weniger wichtig sind, die aber vielleicht nicht diese Bekanntheit haben, wenn man nicht gerade Taucher ist.
Oder ja, Meeresforscher. Oder,
ja, oder ja. Meeresforscher, ja. Ja, genau.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass ich glaube, der Blue Action Fund als eines der größten Finanzierungsinstrumente für Meeresschutz gilt. Oder Sie haben gesagt, auf jeden Fall gibt es das in dem Umfang nicht. Wer zahlt denn eigentlich ein in die Stiftung? Also bei wem haben Sie Geld eingeworben?
Also Deutschland hat am meisten Gelder in den Blue Action Fund investiert. Und was mich aber freut, sowohl weil es natürlich mehr Mittel sind, aber auch die letztendlich den Charakter und die Natur der Organisation doch auch verändert, ist, dass andere Länder eben auch den Blue Action Fund als Finanzierungsinstrument für sich entdeckt haben. Und das ist eben Schweden, Frankreich und auch noch Norwegen und Irland. Das sind im Moment die Länder, die sozusagen den Blue Action Fund als kleines, schlankes, multilaterales Finanzierungsinstrument für Meeresschutzgebiete für sich entdeckt haben. Neben diesen Ländern haben wir eben auch noch ein anderes Finanzierung vom Green Climate Fund. Das ist ein anderes Finanzierungsfenster neben unserem regulären Programm. Und das finanziert besonders Anpassungsmaßnahmen im westlichen Western Indian Ocean. Im westlichen Indian Ozean. Da geht es also dann insbesondere um sowas wie Küstenschutz, ne, und Korallen und Seegraswiesen, Mangroven. Aber das ist, wie gesagt, so ein extra Fenster, was wir nochmal haben. Unser reguläres Programm haben wir wirklich mittlerweile auch Projekte in allen Teilen des Ozeans.
Und es sind aber ja vor allen Dingen europäische Länder, wenn Sie sagen Schweden, Irland, Frankreich, Norwegen, die einzahlen. Das heißt, gibt es vergleichbare Finanzierungsinstrumente irgendwie auch aus den USA oder aus anderen Regionen?
Nee, so eigentlich nicht. Also es gibt andere internationale Finanzierungsinstrumente, den Global Environmental Fund. Die sind aber eben alle nicht auf Meeresschutzgebiete spezialisiert. Und deswegen kommt das immer ein bisschen weniger. Also es ist wirklich für Meeresschutzgebiete. Das hört sich natürlich erstmal toll an, sozusagen. Man sitzt auf irgendwas Großem. Ich denke dann eher, wir sind ein Tropfen im Ozean, weil natürlich angesichts der schieren Dimensionen der Aufgabe ist es natürlich viel zu wenig. Also wenn man schnell der oder die Größte ist, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, ja, reicht das eigentlich, ne? Ja. Und deswegen bin ich da eigentlich immer, letztendlich ist mir persönlich das jetzt nicht so wichtig, diesen Titel zu haben, das Größte oder nicht. Es geht darum, gute Projekte zu machen und am Ende natürlich auch Instrumente zur Verfügung zu stellen, die benutzt werden können, um eben wirklich diese Herausforderungen zu meistern. Und die internationale Staatengemeinschaft hat sich auf dieses 30% bis 2030 geeinigt. Das ist ja gar nicht mehr viel Zeit. Das sind ja noch 6,5 Jahre. Und ich habe für mich selber mal so eine Kalkulation gemacht. Also wir müssten jeden Tag die Größe von Albanien als Schutzgebiet dazufügen. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Ja. Und dann denkt man an der Blue Action Fund hat 175 Millionen, dann ist das vielleicht auch nur ein halber Tropfen.
Ja, also muss man jetzt schon sagen, 150 Millionen im Verhältnis, nicht so viel, wenn man bedenkt, wofür andere Milliarden ausgegeben werden und wie Sie meinten, wie wichtig und wertvoll das ist, was es da zu schützen gilt. Und das, also da müsste schon ein bisschen mehr Verantwortung übernommen werden international. Sehen Sie das auch so?
Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ein bisschen mehr Mittel hätten, klar.
Ja.
Also, und ich denke auch, dass es,
Ja, woher kommt es denn eigentlich, dass ausgerechnet Deutschland da bei den Meeresschutzgebieten so aktiv ist, beim Schutz der Meeresschutzgebiete?
Also es ist nicht nur Deutschland, die aktiv sind bei Meeresschutzgebieten. Es gibt schon auch andere Länder. Also Frankreich hat die größte Außenwirtschaftszone im Meer. Ja. Und auch die USA hat eine größere Meeresfläche als Landfläche. Ja, das vergisst man halt häufig. Mhm. Oder Großbritannien hat ja auch ganz viele kleine Outermost Regions, so kleine Inseln, die natürlich dann immer mit 200 Meilen drumherum diese Außenwirtschaftszone eine riesige Bedeutung haben. Und Länder, die machen schon auch, investieren mehr als früher in diesen Meeresschutz und auch in Meeresschutzgebiete. Ich glaube halt, was besonders ist, dass Deutschland da einen Schritt nach vorne gegangen ist, das so in der Entwicklungszusammenarbeit zu verankern. Und Deutschland ist ja in der Entwicklungszusammenarbeit auch ein Land, was jetzt angenehmerweise nicht jetzt so bekannt ist, da nationale Interessen die ganze Zeit durchzudrücken, sage ich mal. Und deswegen fiel das vielleicht Deutschland auch einfacher, aber das ist wirklich eine Vermutung. Also ich glaube wirklich, dass da auch eine Lücke gesehen wurde, dass es einfach an einem effizienteren Finanzierungsmodell fehlte. Deutschland finanziert auch anderen Meeresschutz, muss man auch sagen. Also es gibt auch Projekte, die eben, hatte ich ja vorhin einmal angesprochen, die eben eher zwischenstaatlich sind. Das sind häufig auch größere Summen. Also dass man eben 30 Millionen, 40 Millionen in ein Umweltministerium oder in ein Fischereiministerium investiert. Und manchmal hat man da vielleicht auch nicht die Resultate gesehen, die man sich erwünscht hat. Und aus der Entwicklungsperspektive, aus der Entwicklungszusammenarbeitsperspektive, ist das eben schon was anderes, wenn man mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeitet. Ne? Dass man eben natürlich sagt, hier, wir machen Zivilgesellschaft, die sind vielleicht näher vor Ort, die sind auch schon da. Also das ist nicht wie Consultants, dass man die da erst hinholt, sondern die sind da, die machen die Arbeit. Und wirklich die Idee, dass man denen über einen nicht ganz kurzen Zeitraum, also wir machen so 3, 4, die meisten sind 5-Jahres-Projekte, dass man denen eben die Möglichkeit gibt, da wirklich auf einer höheren Stufe weiterzumachen. Also Projekte sind auch nie zu Ende, muss man halt auch ehrlich sein. Ne? Die meisten haben ja immer so die Idee, da geht man hin, da macht man so ein Schutzgebiet und dann ist das doch irgendwie so getan. Ne? Und dieses Management von Schutzgebieten, das ist halt doch eine größere und auch fortdauernde Aufgabe. Ich vergleiche das manchmal mit so einem Bürgermeister. Man käme ja auch nicht auf die Idee zu sagen, irgendwann hat der Bürgermeister von Berlin oder von New York seinen Job getan. So, ne? Da kommen halt neue Herausforderungen. Da kommen die Natur ändert sich, das Klima ändert sich. Man muss kontinuierlich Daten erheben. Man muss kontinuierlich natürlich auch kontrollieren, ob da nicht auch andere Nutzungen vielleicht stattfinden, die da gar nicht stattfinden sollen. Man muss renovieren. Man hat da eine ganze, also ich will es auch nicht übertreiben, aber man, es ist nicht so, dass man sagt, ja, jetzt ist das fertig sozusagen, jetzt lassen wir das einfach in Ruhe. Und dementsprechend ist der Blue Action Fund eben wirklich dafür da, wie so ein, entweder so einen größeren Anschub zu geben oder auch Bemühungen und Bestrebungen, die es schon gibt, denen halt wirklich so einen richtig starken Push zu geben, damit die dann hoffentlich da signifikante Erfolge erzielen und dann aber natürlich irgendwo auch weitermachen müssen danach. Ja.
Dass sich halt Strukturen entwickeln, die so institutionalisiert werden, damit man das verstetigt. Ne? Also das braucht es ja dann tatsächlich eigentlich, wenn Sie den Bürgermeister auch nennen.
Das ist die große Kunst. Ja. Klar, das ist die große Kunst.
Wo wollen Sie denn noch hin mit dem Blue Action Fund? Was sind denn Ihre Ziele?
Na, ich denke schon erstmal, dass das Ziel ist, es ist schon vor allen Dingen natürlich mehr, glaube ich schon. Also wir haben 8% des Meeres ist geschützt, 22% brauchen wir noch. Und ich glaube schon, dass der Blue Action Fund da eine ganz, ganz große Rolle spielen kann. Und dadurch, dass ich jetzt ja nicht, ich bin ja nicht der Finanzminister, das ist sozusagen eine Entscheidung, die andere tätigen, aber ich sehe dann den Job von mir und meinem Team da drin, ein wirklich gutes Angebot zu machen eigentlich. Dass wenn eben wenn Länder, wenn Regierungen bereit sind, öffentliche Mittel zur Verfügung zu stellen für Meeresschutzgebiete, um eben wirklich auch diese Ziele zu erreichen, die sie ja sich selber auch gesteckt haben, dann möchte ich, dass wir bereitstehen, ihnen das möglichst einfach zu machen, gute Projekte zu finanzieren. Und dafür sind wir da.
Ja. Ja, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage, die stelle ich fast allen meinen Gästen. Und zwar, Sie sind ja eigentlich Wirtschaftswissenschaft und Politikwissenschaftler. Was verschlägt Sie ganz persönlich zum Blue Action Fund und zum Meer, Herr Knigge?
Ich bin eigentlich Stadtplaner. Also.
Okay.
Ich bin da so ein bisschen durch Zufall reingerutscht. Also ich hatte immer, Umweltschutz fand ich interessant und habe auch angefangen in so einer Consultancy, also einer kleinen Beratungsfirma oder Organisation zu Umweltthemen und habe da aber ein bisschen zu ganz verschiedenen Themen gearbeitet. Das hat mich irgendwann nicht mehr so befriedigt, weil ich nicht mehr so gemerkt habe, was das Resultat meiner Arbeit war, wenn man immer so von einem Thema ins andere hüpft. Und dann gab es ein Angebot vom WWF damals in Brüssel, zu Fischereisubventionen zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt kannst du mal richtig loslegen. Das macht doch wirklich keinen Sinn. Öffentliche Gelder, die so klar zur Überfischung beitragen, so klar schädlich sind, da nimmst du jetzt den Kampf auf. Und bin dann nach Brüssel gezogen und bin darüber dann in die Meere gerutscht. Ich habe mir weniger die Frage gestellt, warum es, wenn das so klar ist, dass das irgendwie keinen Sinn macht, warum es trotzdem umweltschädliche Fischereisubventionen gibt und ob jetzt eine Person ausreicht, um das politische Spiel so zu beeinflussen, dass sich das völlig ändert. Aber das ist so ein bisschen, wie ich da reingekommen bin. Ja. Und dementsprechend arbeite ich seit 2006 jetzt am Meeresschutz.
Ja, sind Sie ins Meer gerutscht. Das war eine ganz schöne Formulierung. Stellt sich das genau bildlich vor, wie Sie von da aus, obwohl Sie ja den Anfang aus Ihrem Berliner Wohnzimmer aus aufgebaut haben, des Funds, habe ich gelesen. Also wirklich sozusagen mehr oder weniger in Eigeninitiative erstmal gestartet.
Genau, der Blue Action Fund, der ist eben, der hat ja auch nur mit Deutschland, da hatten wir nur 24 Millionen und das muss man ja auch so ein bisschen testen. Das ist ja auch für eine Regierung ein Risiko, muss man ja auch sagen. Das sind Steuergelder, mit denen geht man vorsichtig um. Man muss auch erstmal gucken, funktioniert das? Wie machen wir das eigentlich? Ist ja häufig, man hat einen Plan, man nimmt eine politische Entscheidung, aber wie das Klein-Klein im Tagesgeschäft genau läuft, das ist natürlich dann vielleicht noch nicht alles so vorhersehbar. Und ich habe das halt, ich bin 2017 dazugekommen als erster Geschäftsführer. Und seitdem sind wir langsam, aber stetig am Wachsen. Also ich hatte auch lange mit einer Kollegin, ich glaube die ersten 3 Jahre haben wir eigentlich gearbeitet. Jetzt sind wir 9. Mhm. Also sind ein bisschen größer, aber man muss halt auch sagen, dass wir eben, man denkt ja immer bei Stiftungen so, da sitzen Leute auf viel Geld und dann tun die das einfach in so einen Umschlag und dann senden die das raus und die denken den ganzen Tag nach über Strategien und super Job, ne? Und ich vergleiche das dann manchmal eher mit so einem, vielleicht mit einem Banker, der einen Hauskredit rausgibt, ne? Also wir machen natürlich sehr viele Prüfungen, haben unsere Partner ein Finanzsystem, wurden Umweltrisiken bedacht, sind soziale Risiken bedacht, sind das eigentlich messbare Ziele, die da vereinbart sind, die Reporting-Pflichten, die die einhalten müssen und so weiter. Es ist natürlich, ich möchte das gar nicht kleinreden, aber das Tagesgeschäft ist natürlich doch auch sehr stark dadurch geprägt, dass das eben öffentliche Gelder sind und dementsprechend auch eine sehr, sehr viel größere Vorsicht walten gelassen wird, dass diese auch die Mittel vernünftig verwendet werden. Und das ist natürlich mit viel Aufwand, auch mit viel Kosten verbunden. Da kommt man gar nicht drum rum. Aber das ist so ein Vergleich natürlich zu so einer privaten Stiftung, ne? Also wenn eben Bill Gates Stiftung oder andere oder Bezos Stiftung oder wer auch immer, Gates macht ja mehr Gesundheit, Bezos macht jetzt, glaube ich, macht mehr Umwelt. Die haben natürlich nicht diese Pflichten. Das können Sie sich selber überlegen, wie tief Sie da einsteigen wollen.
Ja, der Blue Action Fund, das ist eine Stiftung, die das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben gerufen hat und dient halt ausschließlich der Förderung von Nachhaltigkeitsprojekten in Meeresschutzgebieten. Also es geht um die Bewahrung von Küsten und Ozeanen durch Schutzgebiete und gleichzeitig um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung. Und Markus Knigge ist der Geschäftsführer des Blue Action Funds und hat mit mir in Grad global über die Verantwortung auch der Industrienation für die Meeresschutzgebiete gesprochen. Und Deutschland nimmt mit der Stiftung, kann man sagen, eine Vorreiterrolle ein. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Knigge.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Grad Global ist ein Podcast auch einer Stiftung, nämlich der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, auch eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann freuen wir uns über Ihr Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.